Live after Lehramt.
Mein Selbstbild hat sich verändert und dann habe ich so gemerkt, krass, ich bin einfach richtig gut in Mathe und in so analytischem Denken und mir wurde immer gespiegelt, so ja, du bist ja gut in Sprache, aber mittlerweile merke ich eigentlich, mag ich das voll gerne und ich kann das auch gut und so logisches Denken, analytisches Denken, so voll mein Ding. Ich glaube, ohne das Coaching wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Ich hatte immer so ein Bild von mir, was ich bin und was ich nicht bin. Und das ist jetzt sehr aufgebrochen.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich habe mir für die heutige Folge wieder eine Gästin eingeladen und wir hatten gerade schon ein kleines Vorgespräch in Wiedersehensfreude, denn ich finde das immer so toll, wenn ehemalige Kundinnen mir davon erzählen, was eigentlich so passiert ist, seitdem eine Zusammenarbeit so beendet wurde. Und bei der Marie habe ich noch mitbekommen, wie das war bei ihrem neuen Job. Das war ganz schön eine emotionale Achterbahnfahrt. Und das ist jetzt 8 Monate her, dass du diesen Job hast. Und da wollen wir jetzt reflektieren über deinen Weg als Förderpädagogin bis hin in diesen neuen Job, der jetzt wirklich was sehr, sehr anderes ist. Hallo Marie, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Hi. So, ich habe gerade gesagt, das ist was sehr, sehr anderes und du warst Förderpädagogin, bist du natürlich weiterhin, aber nicht als solche tätig. Wie nennt sich denn heute dein Job?
Ganz offiziell bin ich Product Owner Digital Client Solutions.
Ja,
also,
cool.
Ja, also eine Art agiler Produktmanager oder Produktmanagerin. Genau.
Okay, also ich habe da jetzt schon eine Vorstellung von, weil ich mich damit ja viel befasse, aber im Detail werden wir heute noch hoffentlich mehr darüber erfahren, was du eigentlich tust. Wie hast du eigentlich deinen Eltern erklärt, was du jetzt beruflich machst?
Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich es so sehr versucht habe zu erklären. Also so ein bisschen schon, doch. Ich beschreibe meine Rolle eher ein bisschen als Projektmanagerin. Da kann man sich, na gut, alles und nichts drunter vorstellen, denke ich. Aber ich denke, es ist ein bisschen greifbarer.
Okay, irgendwas mit Computern, Digital Solutions und da macht sie Projekte. Okay, da werden wir jetzt heute mehr drüber erfahren.
Genau.
Okay, ich habe heute mal so ein bisschen nachgelesen, wie du eigentlich und mit welchen Zielen du eigentlich in unsere Zusammenarbeit gestartet bist. Und das war im November 24. Ist jetzt schon auf jeden Fall über ein Jahr her. Und dann schreiben ja Personen immer bei uns in so eine Maske. Was möchtest du eigentlich erreichen? Und da hast du geschrieben bei der Frage, was ist deine größte Herausforderung aktuell? Über alternative berufliche Perspektiven nachdenken und gleichzeitig als Lehrerin weiter funktionieren.
Ja.
Okay. Und dann war, warum möchtest du eigentlich mit uns arbeiten? Einen Plan stricken, mit dem ich meine Stelle als Lehrerin guten Gewissens kündigen kann.
Das ist
okay.
Interessant. Das
ja,
weiß ich
also
gar
es
nicht
ging
mehr.
Um Funktionieren und es ging um Gewissen. Hol uns mal ab, was war denn damals so die Erlebenswelt für dich?
Puh, gute Frage. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre das irgendwie in einem anderen Leben gewesen, obwohl das jetzt nur 8 Monate her ist oder ein bisschen länger. Ja, damals habe ich einfach gemerkt, dass es für mich vermutlich nicht der richtige Beruf ist. Mir war aber klar, dass ich auf gar keinen Fall da raus möchte aus der Verbeamtung. Und ich war so zwiegespalten. Also auf der einen Seite wollte ich gerne raus und auf der anderen Seite wusste ich, ja, ich mache das eh nicht und es geht eh nicht aus diversen Gründen. Irgendwie, es war so eine Zwickmühle und ich habe gemerkt, ich brauche da Hilfe oder Unterstützung, um da irgendwie für mich herauszufinden, was zumindest möglich ist und dann eine Entscheidung treffen zu können. Und ich hatte tatsächlich auch, ich glaube, schon ein paar Monate vorher mich schon mal an euch gewandt und hatte mich damals aber dann doch dagegen entschieden und dann den zweiten Anlauf gewagt. Genau.
Okay. Und wenn du schreibst, ich würde gerne guten Gewissens kündigen, was hat das für dich impliziert? Was musste dafür möglich sein im Denken oder auch an der neuen Stelle möglich sein, damit du guten Gewissens diesen Switch machen kannst?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, was ich damals ganz genau damit gemeint habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mir darum ging, dass ich eben eine fundierte Entscheidung treffe und dass ich nicht so eine Kurzschlussreaktion habe und dann wahllos kündige und mir das nächstbeste suche, bei dem ich eigentlich weiß, dass ich damit auch nicht glücklich werden kann. Also so ein bisschen meinen Horizont erweitern, meine Möglichkeiten eben kennenlernen und dann eine fundierte Entscheidung treffen. Ich denke, dass mein Vergangenheits-Ich das damit gemeint hat.
Okay. Ja. Ah, es gibt ein Vergangenheits-Ich und es gibt ein, das heißt ja, dann muss es ja ein Gegenwarts-Ich geben, ne? Was unterscheidet denn das Gegenwarts-Ich vom Vergangenheits-Ich?
Da hast du jetzt ein großes Fass aufgemacht,
oh,
denke
ja, ich weiß. Ja. Schon so früh im Podcast. Ja. Aber da kommen wir
direkt
sicherlich
rein.
Noch drauf. Aber vielleicht hast du da schon eine allererste Idee zu.
Total. Also ja, ich war sehr festgefahren. Ich dachte, ich glaube, es geht vielen deiner Kundinnen und Kunden so, aber dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann sonst nichts anderes. Wenn, dann kann ich mal googeln, was ich genau mit dem, was ich gerade, was ich studiert habe, irgendwie machen kann. Und ich war irgendwie so festgefahren. Und so war auch irgendwie mein Selbstbild. Ich dachte so, ja, okay, ich kann das und das kann ich aber nicht. Und innerhalb dieses Rahmens muss ich jetzt irgendwie klarkommen. Und ich merke immer wieder, auch durch meinen neuen Job, aber auch dadurch, dass ich so ein bisschen oder sehr stark meine Denkweise verändert habe, auch durch das Coaching, dass ja, dass es einfach keinen starren Rahmen gibt, sondern dass es flexibel ist und dass man immer weiter über sich hinauswachsen kann und auch sollte, vor allem. Und dass es keinen Sinn ergibt, sich in irgendeinen künstlichen Rahmen reinzuzwängen oder zu denken, dass das jetzt so ist und das ist jetzt die Endstation. Bin sehr gewachsen und mache ich auch immer noch.
Toll. Ja, was man so als Growth Mindset versteht, ne? Also im Grunde
richtig,
hast du hier gerade genau den Unterschied zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset ausgeführt. Und du hattest ja eine Position, also als Förderpädagogin hattest du ja eine ganz, ganz nischige Zuspitzung, ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, wie das so innerhalb der Förderpädagogik verteilt ist mit den mit den Förderschwerpunkten. Ich habe das Gefühl, emotional, sozial und Schwerpunkt Lernen, das ist eher häufiger vielleicht, ne? Keine Ahnung. Und du hast aber Schwerpunkt Hören studiert, ne? Was ja vielleicht so rein quantitativ unter den Sonderpädagogen gar nicht so häufig ist, oder? Korrigier mich. Wie ist das?
Ja, quantitativ, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich gehe auch davon aus, aber es ist eher was Strukturelles. Diese Förderschwerpunkte, die du genannt hast, wie Lernen und emotional-soziale Entwicklung, die sind eher in einem regionalen BFZ, also Beratungs- und Förderzentrum angesiedelt. Zumindest weiß ich, dass es in Hessen so ist. Es kann bestimmt auch nochmal bundeslandspezifische, also kann da nochmal anders sein. Aber Hören zum Beispiel wäre dann ein überregionales BFZ, also auch eine eigene Schule. Und bei dem RBFZ aber hingegen ist es so, dass die Lehrkräfte dann dort offiziell angegliedert sind und dann in die einzelnen Schulen reingehen. Also die haben quasi eine Stammschule und gehen dann in verschiedene Schulen. Es kann eine Schule sein oder zwei oder drei, auch mit in den Unterricht und so weiter. Und bei mir war das aber so, dass wir selbst eine Schule waren und ich habe auf der einen Seite unterrichtet und auf der anderen Seite war ich an Regelschulen unterwegs und habe da zum Thema Hörschädigung beraten. Und das war so eine Nische, die ich mir, glaube ich, auch gesucht oder die ich mir gesucht habe und die ich mir gewünscht habe, weil das mehr meinem Arbeiten entsprach tatsächlich und bin immer mehr in diese Beratung rein und weg von Unterricht. Das war eine
das
gute
entsprach
Möglichkeit.
Mehr deinem Arbeiten. Was meinst du damit? Also was war da vielleicht in deiner Präferenz mehr als das normale Unterrichten?
Also ganz plump gesagt habe ich gemerkt, ist jetzt vielleicht ein bisschen ironisch als Lehrkraft, aber das Unterrichten nicht meins ist. Und ich hatte ja dann die Möglichkeit, eben diesen anderen Weg zu gehen und habe gemerkt, allein auch diese freie Zeiteinteilung, also ich konnte selbst meine Termine legen, ich konnte auch viel von zu Hause aus arbeiten tatsächlich und war nicht an einen Stundenplan gebunden, außer in Bezug auf die Tage. Also man hatte dann Beratungstage und man hatte Unterrichtstage. Und das hat mich schon genug gestresst, aber innerhalb dieser Beratungstage war ich halt komplett flexibel, konnte auch dann mal eine Stunde halten in diesen Regelschulen, aber das war alles so, wie ich das eben für richtig hielt oder auch in Absprache und wie gesagt, auch ganz viel Papierkram und so von zu Hause. Und das hat mir schon geholfen, so einen Ausgleich zu finden zu den Unterrichtstagen.
Und wie darf ich mir das vorstellen an eurer spezifischen Schule? Habt ihr da ganz viel auch mit Gebärdensprache gearbeitet? Oder da gab es dann Schülerinnen und Schüler, die hatten irgendwelche Transpondergeräte, keine Ahnung, ne?
Ja.
Also ich kenne das, dass man irgendwie so als Lehrer so ein Mikro umhängen hat. Sicherlich ganz, ganz unterschiedlich, ne? Wie läuft Unterricht ab an deiner ehemaligen Schule oder
Ja.
an solch einer Schule?
Also es ist unterschiedlich. Es gibt bestimmt auch Schulen, wo der gebärdensprachliche Schwerpunkt irgendwie, also wo es da mehr den Schwerpunkt gibt. Bei uns war das so, dass fast alle Kinder entweder mit einem Hörgerät oder einem Cochlea-Implantat, also versorgt waren. Das heißt, sie hatten Hörhilfen und genau wir Lehrkräfte hatten so Mikrofone. Dann gab es Klassen, in denen zusätzlich Gebärden genutzt wurden und dann gab es aber auch wenige, aber es gab schon auch Klassen, in denen ausschließlich die Gebärdensprache, also die deutsche Gebärdensprache verwendet wurde. Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich hatte ursprünglich diesen Schwerpunkt gar nicht studiert, sondern das war dann auch wiederum irgendwie etwas, wo ich so ein bisschen reingerutscht bin. Also ich hatte mich beworben beim Schulamt, dann hatte ich diese Stelle vorgeschlagen bekommen, eine Planstelle. Und dann hatte ich die Möglichkeit, im ersten Jahr parallel zu dem Job noch eine Weiterbildung zu machen und habe dadurch diesen Förderschwerpunkt noch nachgeholt, weil den kann man in Hessen gar nicht studieren. Deshalb bin ich da so reingerutscht, bedeutet aber auch, dass ich keine Gebärdensprachvorkenntnisse hatte, weil ich das ja nicht von Grund auf studiert habe. Und dann war ich schon sehr oft in Situationen, wo ich gemerkt habe, das ist ganz schön peinlich. Also ich kann mit den Schülerinnen und Schülern nicht richtig kommunizieren. Habe dann auch Gebärdensprachkurse über die Schule auch noch parallel dann belegt. Genau.
Ah, okay. Ah, das ist ja dann zusätzlichen Stressor, ne? Wo man sich dann in seinem professionellen Tun vielleicht dann auch noch mal jeden Tag ständig an seinen Grenzen erlebt oder
Total. Ich habe mich damit gar nicht wohl gefühlt. Mir hat's auch einfach leid getan, dass ich da nicht das geben kann, was das Kind in dem Moment vielleicht braucht. Ja, ich habe es versucht, aber es war schon schwierig. Und wenn ich wusste, oh, ich habe heute irgendwie Vertretung in der und der Klasse, dann habe ich morgens schon vorm Spiegel irgendwie geübt und versucht, irgendwie mir was noch drauf zu schaffen, aber vor allem, wenn es dann spontane Situationen waren, auch im Pausenhof, wo irgendein Kind mir dann erklären wollte, was passiert ist. Und ich kenne keine Zusammenhänge und da sind die gebärdensprachlichen Kenntnisse auch nicht so ausgeprägt, würde ich sagen, dann keine Chance. Und das war mir einfach jeden Tag so unangenehm. Ja.
Und was hat dieses Erleben mit dir gemacht? Also ich weiß, dass am Anfang das Thema Stresserleben mit Kopfschmerz eine Rolle gespielt hat für dich, ne? Wie hat sich so diese tägliche Herausforderung im Job in deiner Lebensqualität niedergeschlagen?
Tja, also ich habe es eigentlich immer geschafft, noch nach Hause zu kommen. Ich bin auch gependelt zu der Schule, also so eine Dreiviertelstunde. Musste auch immer ganz früh los, damit ich nicht im Berufsverkehr gerate. Bin immer kurz nach 5 aufgestanden, um da irgendwie pünktlich hinzukommen und so weiter. Und ja, auf dem Rückweg dann natürlich auch die Strecke und danach ging dann eigentlich gar nichts mehr. Habe ich vielleicht noch geschafft, so mit dem Hund rauszugehen und hatte dann aber echt richtig krasse Spannungskopfschmerzen, die ich aber in den Ferien nie hatte. In den Ferien nicht und am Wochenende nicht, gar nicht. Genau. Das hat so den Alltag bestimmt. An den Beratungstagen war es deutlich besser. Ich habe einfach gemerkt, wie sich so innerlich was in mir sträubt, so in der Schule, wobei ich dazu sagen muss, dass es nichts mit der Schule an sich zu tun hat. Also ich kann nichts gegen meine damalige Schule sagen. Es geht mir eher um die Rolle. Diese Rolle, die Lehrkraftrolle, da hat sich was in mir gesträubt. Und als wir dann auch daran gearbeitet haben, dann im Coaching, habe ich gemerkt, dass so ein Gefühl, was so in mir schlummert, einfach Wut ist. Ich hatte so viel innerliche Wut auf alles und nichts, ich weiß nicht.
Total spannend, dass du das sagst. Ich glaube, Wut ist für viele ein Thema, aber ein Thema, was sehr verschüttet ist, weil an der Oberfläche denkt man, es geht um vielleicht Angst oder Vermeidung und keine Ahnung, dann hat man plötzlich somatische Beschwerden. Und ich glaube, für ganz viele ist das Thema eigentlich Wut. Und Wut ist ein Grenzsetzungsthema, ne? Also, weil Wut kann man ja auch, Wut braucht man ja konstruktiv, um eine Grenze zu setzen. Und Grenzsetzung, das weiß ich jetzt auch aus der Zusammenarbeit mit so vielen Personen, das ist eins der Hauptthemen, glaube ich, von Lehrkräften, ne? Also, wo ist meine Grenze? Wie darf ich die einfordern und so, ne?
Ja,
Okay.
bei mir speziell würde ich jetzt denken, dass ich schon auch Grenzen gesetzt habe. Ich hatte, ja doch, würde ich schon sagen. Bei mir ging es eher darum, dass ich teilweise so dachte, boah, wie könnt ihr alle zufrieden sein damit? Also wie könnt ihr zufrieden sein damit, dass ihr, weiß ich nicht, auch nicht wisst, was der nächste Stundenplan ist, sondern da irgendwie so in einem Abhängigkeitsverhältnis seid? Oder wie kann euch das erfüllen? Weil ich hatte das Gefühl, körperlich war ich echt, es war echt schwierig. Aber so mental dachte ich, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Und wenn ich gemerkt habe, viele sind damit aber zufrieden, was ja super ist für die Leute, hat mich das irgendwie wütend gemacht. Oder auch wenn jemand auch mich nur angesprochen hat und mir eine Aufgabe geben wollte, war ich schon wütend und dachte, was soll das? Lass mich damit in Ruhe. Was dann im Endeffekt dann nicht so war, war alles gut und so. Aber davor immer so eine Abwehrhaltung irgendwie und auch so eine Schutzhaltung.
Und ich kann mich erinnern, als wir so in die Zusammenarbeit gegangen sind, da warst du anfangs sehr an dem Thema Barrierefreiheit, ne? Also im digitalen Raum, jetzt so für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht habt ihr es schon auf der einen oder anderen Webseite jetzt mal mittlerweile festgestellt, dass unten so ein kleines Männlein-Symbol ist, wo man verschiedene, ich weiß gar nicht, was das kann, also so verschiedene Reader aktivieren kann, ne? Was mit Webseiten Barrierefreiheit zu tun hat. Und das ist eine Gesetzesbestimmung der EU, glaube ich, dass Unternehmen ab einem bestimmten Umsatz und ab einer bestimmten Mitarbeitergröße das müssen auf ihrer Webseite. Und ich erinnere mich, dass du am Anfang dich da auch in diese Richtung weitergebildet hast, ne?
Ja, also würde ich vorsichtig sagen. Also klar, ich habe mich da eingelesen, habe so einen niedrigschwelligen Kurs, also mit so Videos besucht, bin da aber nicht tief in die Materie rein. Aber genau, das, ich glaube, dass das etwas war, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie noch ein bisschen nah an dem, was ich davor gemacht habe. Ich finde es auch nach wie vor spannend, kann aber schon mal spoilern, dass ich mich jetzt nicht viel weiter damit beschäftigt habe, weil ich momentan auch nicht genau wüsste, wann. Aber ich find's immer noch spannend. Aber ich glaube, das lag auch tatsächlich daran, dass das halt einfach, ja, irgendwie auch mit der Sonderpädagogik zu tun hat. Und in dem IT-Stammtisch, in dem ich war, wurde das nämlich angesprochen. Dann dachte ich, ach krass, hier schließt sich irgendwie so ein Kreis. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und habe da auch tatsächlich einen Artikel schreiben können für eine Agentur. Aber das war es dann tatsächlich auch erstmal, ja.
Ja, der IT-Stammtisch, der spielt hier schon öfter eine Rolle im
Ja.
Podcast. Neulich auch mit, ich komme gerade nicht drauf, aber der Björn, der den IT-Stammtisch leitet, der wird in den nächsten Wochen hier auch zu Gast sein. Also macht er auch nach wie vor. Also das ist, da geht irgendwie viel Energie aus von diesem IT-Stammtisch. Und dich hat es ja letztlich dann auch so ein bisschen in diese Ad-Tech-Ecke auch gezogen, ne? War das absehbar oder war das Zufall? Oder also da gab es ja eine Affinität von dir zum Digitalen dann?
Ja, total. Also in dem zweiten Gespräch, glaube ich, das war mit Annika, da hatte sie in so einem Nebensatz ganz kurz fallen lassen, so ja, oder dann mit IT, da sind ja auch manche dann unterwegs. Und ich so, Moment mal, hast du gerade IT gesagt? Und dann war ich sofort begeistert und dachte, das gibt's ja nicht, weil ich habe ganz oft tatsächlich, ich kann mir das noch bildlich vorstellen. Ich war teilweise im Lehrerzimmer und habe so gesagt, im nächsten Leben arbeite ich in der IT. Und alle so, haha, ja, am besten dann noch im Homeoffice, gell? Und ich dachte so, ja. Und dann hat sie das gesagt und dann dachte ich, ach, logisch, irgendwie, ich kann mir das sehr gut für mich vorstellen und bin ab dem Moment dann da auch dran geblieben. Also ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt blind verfolgt habe, Aber da dachte ich, ja, das könnte wirklich gut passen, so der Bereich. Ja.
Okay. Ja, und du sagtest, okay, und erst waren meine Ideen dann im Bereich der IT, aber doch noch mit so einem Inklusionsblick darauf, ne, und Barrierefreiheit. Und dann hast du dich davon mehr gelöst. Ich würde gerne mit dir nachvollziehen, wie du tatsächlich zu dieser Stelle gekommen bist und zu der Vorstellung davon, Product Owner, was ist das und könnte ich das sein und so, ne? Hattest du dich bevor, also ich weiß ja, über welche Connections sich das so lose ergeben hat, hattest du vorher schon das Berufsbild Product Owner in den Blick gefasst?
Es war so, dass das ja immer mal wieder der Begriff Scrum fiel
Mhm.
und da habe ich mich mit beschäftigt oder ich wusste ja auch, dass einige als oder manche eben als Scrum Master tätig sind nach dem Lehrberuf. Und dann habe ich mich einfach damit ein bisschen genauer befasst und habe dann gemerkt, ach, da gibt es ja noch andere Rollen, logischerweise in diesem Framework. Und dann habe ich eben Product Owner gefunden und habe dann gemerkt, also Scrum Master war mir irgendwie dann doch zu nah an der Lehrkraft, weil man sich ja schon auch mit sozialen Dynamiken befasst, ist natürlich immer an verschiedenen ausgestaltet dann diese Rolle. Aber irgendwie, ich habe das mit dem Product Owner gelesen und dachte, ja, das möchte ich machen. Und da hatte ich dich ja auch gefragt, ob das mehrere machen aus dem Coaching, wo du da meintest, nee,
Nee, du bist
nicht, dass ich
tatsächlich der
wüsste.
Präzedenzfall.
Und dann hatte ich auch tatsächlich die Chance, mit jemandem aus dem Bekanntenkreis zu telefonieren, der irgendwie sich damit auskennt, der auch Product Owner ist und der, also es war ein Bekannter von Bekannten und so weiter, und der meinte, nee, also bitte bleiben Sie doch Lehrerin. Und genau, andere wiederum haben dann gesagt, ja, das könnte gut passen, man braucht da auch nicht unbedingt so eine technische Ausbildung oder wie auch immer. Der Arbeitsmarkt hat aber eher was anderes gesagt. Ich fand es irgendwie schwierig herauszufinden, ob man da irgendwie die Möglichkeit hat, einzusteigen oder nicht. Und genau. Und dann habe ich dieses Scrum-Zertifikat gemacht als Product Owner und habe da von den Coaches aber gespiegelt bekommen, dass ich natürlich gerade was ganz anderes mache, aber die haben mir sehr positives Feedback gegeben und mir gespiegelt, dass ich das kann.
Super. Könntest du einmal für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt noch so gar nicht mit sowas befasst haben, in ein paar Sätzen erklären, was macht denn eigentlich ein Scrum Master? Und in Abgrenzung dazu, was macht denn eigentlich ein Product Owner? Und in welcher Welt gibt es solche Berufe eigentlich?
Ja,
Ja, okay.
wir kommen ja gleich zu meiner
Ja,
konkreten Rolle und
genau.
die ist da nicht so ganz nah dran, aber ich kann es versuchen. Also Scrum ist quasi ein Rahmenwerk für agiles Projektmanagement. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendwie ein Ziel eines Projekts und arbeitet dann blind darauf hin und ist dann irgendwann fertig und merkt, huch, das passt eigentlich gar nicht mehr so, weil die Rahmenbedingungen haben sich irgendwie geändert, sondern man hat die Chance, weil man in Sprints arbeitet, also in gewissen Zyklen, dass man immer wieder alles anpassen kann, also die Inhalte, die Ziele und so weiter. Und ein Scrum Master ist quasi eine Art agiler Projektmanagerin und man hat ja die Dynamiken im Blick und ja. Ich glaube, zu welchem Grade man da eingreifen kann, ist auch unterschiedlich. Aber man ist eben eine Art Projektmanager und der Product Owner ist aber eher der Produktmanager ist nah am Produkt und es sorgt dafür, dass der Wert des Produkts, also auf Englisch immer, taucht immer überall auf, Value, Value wird immer maximiert. Also man guckt, dass wirklich das Endprodukt bestmöglich ist, also so, dass es eben zu der Zielgruppe passt. Und man ist dafür zuständig, einzelne, ja auch Akzeptanzkriterien aufzuschreiben. Also wann ist das Produkt quasi richtig oder wann ist es gut? Und sich immer aus so einer großen Liste neue Bausteine rauszusuchen, an denen dann die Entwicklerinnen und Entwickler arbeiten. Also so eine Art Unterrichtsentwurf, so eine
Okay.
Art Briefing irgendwie.
Ja, okay. Also so in meiner Welt, in meinem rudimentären Verständnis von außen dessen, hatte ich immer so gedacht, Okay, der Product Owner, das ist so wie der Patenonkel oder die Patentante von einem Produkt oder einer Dienstleistung. Also entweder ein anfassbares Produkt oder was auch immer, wenn es eine Dienstleistung ist oder Software as a Service, dann ist das halt, keine Ahnung, eine Firma hat ganz viele verschiedene Produkte im Portfolio und es muss ja jemanden geben, der der Hauptverantwortliche ist für die Interessen dieses Produktes.
Ja,
So habe ich mir das vorgestellt, ne?
genau.
Und dann gibt es, und so als Hauptverantwortlicher für Produkt X habe ich die Interessen für Produkt X im Hinterkopf und gucke, wie kann das anhand der Kundenbedarfe weiterentwickelt werden und wer muss dafür an Bord sein und sowas. So habe ich mir das vorgestellt.
Ganz genau. Also man hat auch die verschiedenen Stakeholder, also die ganzen
Ja.
Beteiligten. Damals dachte ich, was, wer hält hier ein Steak?
Ja.
Diese ganzen
Wo kommen die
Begrifflichkeiten.
ganzen Steaks her?
Also die ganzen Personen, die
Ja.
beteiligt sind, auch Kundinnen und Kunden, aber auch intern, und gibt ja verschiedene Leute logischerweise, die bei so einem Projekt irgendwie involviert sind. Und das hält man irgendwie zusammen. Ja.
Und du hast gerade schon gesagt, ah, okay, du bist so über Scrum gekommen und hast diese Weiterbildung gemacht und da haben dir deine Ausbilder gespiegelt, ja, du machst jetzt aktuell was ganz anderes, aber du kannst das irgendwie. Oder und was war es, was die da als besonders positiv oder gelingend hervorgehoben haben?
Puh, also sie haben auf jeden Fall wertgeschätzt, dass ich gut mit dem, also dass wir als Team gut funktioniert haben. Das war für mich tatsächlich auch ein bisschen neue Erfahrung, weil mir da vor oft auch so vom privaten Umfeld gespiegelt wurde, du bist keine Teamplayerin. Ich glaube, es lag aber auch daran, dass ich Sachen einfach gerne selbst gemacht habe und die ungern abgegeben habe, bevor ich mit jemandem zusammenarbeite, der seinen Job nicht macht, um das jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Hat sich so die ganze Studienzeit und später durchgezogen. Und das war so ein Punkt, wo es dann das erste Mal hieß, ja, das war eine super Teamarbeit, du hast dich da gut beteiligt oder gut eingebracht und so weiter. Und ansonsten hatten wir da einfach auch Aufgaben bekommen, wo es dann hieß, ja, super gemacht, wo ich so dachte, krass, das ist eigentlich gerade was ganz anderes. Ich weiß gar nicht mehr, was wir geplant hatten. Wir hatten so ein fiktives Produkt, wo es dann darum ging, irgendwie so eine sogenannte Roadmap irgendwie zu erarbeiten. Das war dann irgendein Recyclinghof für Weinflaschen, für Weingüter oder so, was ganz anderes. Und da habe ich dann aber auch, ja, einfach alles in so kleine Teile zerlegt und analysiert und dann eben auf den Punkt gebracht, und das wurde wertgeschätzt. Und da habe ich gemerkt, okay, das kriegt man auch hin.
Aha. Ja, also Mann, wer weiß, ob das jeder hinkriegt. Wo
Ja.
siehst du Parallelen von dem, was du im Lehrberuf schon gemacht hast, zu dem, was du heute tust? Also was ist wiederverwendbar, wenn wir schon bei Recycling sind, ne?
Ja.
Was ist denn recycelbar an Kompetenzen aus
Ja,
deiner vorherigen Tätigkeit?
der Schwerpunkt ist schon auch Projektmanagement, und da sind die Soft Skills gefordert. Das wurde mir auch ganz klar gesagt, und das war auch, glaube ich, so mit der Hauptpunkt, warum ich die Stelle dann bekommen habe. Es geht darum, wirklich mit ganz vielen Beteiligten zu kommunizieren, wertschätzend zu kommunizieren. Ich sage das immer so, Brücken zu schlagen und auch Sachen verständlich zu erklären. Und zum Thema wertschätzend, ich hatte irgendwie in den ersten Tagen dann eine E-Mail geschrieben. Da meinte meine Teamleitung, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. So eine wertschätzende E-Mail. Und ich dachte so, okay, freut mich, aber ich schreibe, also so schreibt man Mails, dachte ich. Aber es war mir nicht klar, dass das nicht selbstverständlich ist. Deshalb, also die Soft Skills kann ich auf jeden Fall nutzen. Es gibt auch Parallelen. Ich weiß nicht, ob wir da schon, wie weit wir schon da reingehen wollen.
Gerne, gerne, rein, rein,
Sonst.
rein
Ja, sonst
in
vielleicht
deine
müsste ich noch mal
konkrete.
erklären, was genau ich quasi
Ja, mach
mache.
das mal, genau. Ich
Ja,
glaube, das hilft uns jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt.
genau. Also ich bin quasi die Schnittstelle zwischen Kundenbetreuern und den Development-Teams. Also ich arbeite ja für ein Unternehmen, das Sprachkurse und Softskill-Kurse anbietet, und meine Projekte, für die ich quasi diese Patentante bin, sind Websites. Also es kommt ein Unternehmen auf uns zu oder wir kommen auf das Unternehmen zu, wie auch immer, man ist im Gespräch, und die wollen dann, das Unternehmen möchte seinen Mitarbeitenden Kurse anbieten. zum Beispiel Sprachkurse eben oder irgendwelche Soft-Skill-Trainings. Und dann erstellen wir extra für dieses Unternehmen eine eigene Website, worüber diese Mitarbeitenden dann unsere Kurse buchen können. Und dann läuft das in unsere Systeme und so weiter. Sind auch Freigabeprozesse dahinter geschaltet, also dass zum Beispiel die Personalabteilung diese Anfragen bestätigen kann. Also eine Website mit ein bisschen drumherum. Und ich bin zuständig für diese Projekte und mein Produkt sind diese Websites. Ich hoffe, das konnte man
Ja,
verstehen.
also ich habe da eine klare Vorstellung. Genau, also und du bist ja, wir müssen jetzt nicht sagen wo, aber bei einem großen Arbeitgeber, den man auch durchaus auf der Didakta findet oder auf irgendwelchen HR-Messen, so, ne, die im Bereich Personalentwicklung ja auch sind. Also Privatkunden, aber auch ganz viel Businesskunden. Und ich stelle mir dann vor, wenn eine große Firma ihre Leute irgendwie schulen will, dann haben die ein Intranet. Also die haben wahrscheinlich so eine Plattform, wo sich Mitarbeiter einloggen. Und dann sind da irgendwie so Schulungsprogramme buchbar über eine Page. Und das ist die Page, die du vielleicht verantwortest oder sowas.
Ja, das ist auch möglich. Also es gibt ja so Learning-Management-Systeme, kurz LMS, die Unternehmen nutzen. Dann gibt es aber auch, ich weiß nicht, also wir arbeiten eigentlich meistens mit einer URL, die bekommt der Kunde auf welchem Wege auch immer, wird der dann den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Also entweder über ein Intranet oder per Mail, gibt alles Mögliche und über diese Seite kann sich informiert werden und da können dann die jeweiligen Produkte, die zu den Bedarfen oder zu den Bedürfnissen des Kunden passen, gebucht werden. Ja, und das ist quasi mein Baby. Ja,
Okay,
diese
du hast
Seiten
gerade
zu
gesagt,
verwalten.
also recycelbar ist auf jeden Fall die Soft Skills. Und was sonst noch? Ich kann mir vorstellen, da ist noch deutlich mehr recycelbar.
Also es ist tatsächlich relativ, also schon auch etwas technisch, würde ich sagen. Also ich, wenn dann alle Anforderungen aufgenommen sind, mit dem Kunden, dann muss ich ein technisches Dokument aufsetzen, auf Englisch. Und da sind sogenannte User Stories drin. Also zum Beispiel als Mitarbeiterin der Firma XY möchte ich mich über das Weiterbildungsangebot informieren. Als HR-Verantwortlicher möchte ich, dass die Buchungen per Mail und so weiter und so fort. Also quasi, was möchte wer wie haben oder was ist so das Ziel? Und da sehe ich sehr große Parallelen zu so Unterrichtsentwürfen. Also die Lernenden sollen oder die Lernenden können. Das ist irgendwie witzig. Es ist ganz anderer Zusammenhang, aber es ist schon sehr ähnlich. Und ja, das, also. Da sehe ich auf jeden Fall Parallelen. Und tatsächlich mache ich aber über diese Projekte hinaus noch einiges, wo einfach, also meine Teamleitung hat einfach einen super Blick auch dafür, was man so gut kann oder was man vor allem auch gerne macht und ermöglicht mir, mich da in ganz viele Bereiche einzubringen, die mir Freude bereiten und in denen ich auch über mich hinauswachsen kann. Und zum Beispiel Kampagnenmanagement. Also ich bin eigentlich Teil des Marketingteams. Also ich manage die Kampagnen für den Dachraum tatsächlich. Und was ich auch noch mache, ich bin auch in E-Mail-Marketing involviert. Ich war ja ganz ursprünglich mal Werbetexterin. Das heißt, das kann ich einbringen, aber es hat natürlich auch eine technische Komponente und dann arbeite ich mich da in die Software ein. Und einfach das, was man als Lehrkraft auch irgendwie machen muss, alles Mögliche im Blick behalten und ganz viele kleine Aufgaben, das mache ich jetzt auch. Und ich glaube, ich kann da ziemlich gut den Überblick behalten. Klar haben wir da auch Projektmanagement-Tools, die wir nutzen und so weiter. Aber irgendwie überall so den Blick zu behalten, alles im Blick zu behalten und auch mitdenken zu können. Ich glaube, das musste man vorher auch und jetzt kann ich es sogar noch mehr als vorher und kann mich
Super.
da aktiv einbringen.
Super. Vielleicht haben jetzt gerade ein paar ZuhörerInnen gedacht, so, hä, die hat eine Führungskraft, die sich dafür interessiert, was Marie gerne macht und ihr dann mehr davon gibt? Boom. So, ne? Genau. Also das halten ja viele nicht für möglich, dass es Jobs gibt, wo du nicht dieses Setzkästchen hast und da musst du jetzt auf Gedeih und Verderb genau das bedienen und nichts anderes, dein ganzes Leben lang. So, sondern da ist irgendwie Leben drin. Da kann man, da sieht einen einer in dem, was man möchte, in dem, was man mitbringt, und dann kriegt man angepasst an das mehr Aufgaben davon und vielleicht andere Aufgaben davon. Okay, ist das etwas, was du vorher in Schule in einem gewissen Rahmen auch schon so konntest und durftest, oder ist das was ganz Neues?
Also ich habe davor ja schon auch in der Schule die Möglichkeit bekommen, mich in gewisse Bereiche reinzuentwickeln, und ich hatte auch, mir wurden nie Steine in den Weg gelegt oder so, aber der Spielraum war natürlich nochmal ein anderer. Aber jetzt bei dem Arbeitgeber ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass meine Teamleitung einfach mich, es klingt jetzt blöd, wenn ich sage, sie kennt mich besser als ich mich selbst, aber sie traut mir mehr zu als ich mir selbst. Oder zumindest war es am Anfang so. Und die hat da einfach anscheinend sehr viel Potenzial gesehen. Und ich musste aber gerade erst mal noch klarkommen in Bezug auf den Job davor und war noch gar nicht so, konnte das noch gar nicht so fassen. Und ich saß auch echt die ersten Wochen da und dachte immer, gleich passiert irgendwas Schlimmes. Also ich musste echt so ein bisschen so heilen von dieser Zeit in der Schule, wo mir da jetzt nicht per se was Schlimmes passiert ist. Aber ich war echt, ich saß zu Hause und dachte, nee, irgendwas passiert jetzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, es passiert nichts und es ist alles gut so. Ja, es kann auch einfach mal gut laufen und es kann auch mal Spaß machen. Aber ich weiß nicht, ob das so die, ob das immer so ist. Ich glaube, was so Teamleitungen, Vorgesetzte angeht, das kann natürlich auch, muss nicht immer gut sein. Ja. Aber da habe ich wirklich Glück und bin ich sehr glücklich drüber, ja.
Ja, ja, die Angst vieler Lehrkräfte ist, dass es eben genau das Negativzerrbild ist, das geht gar nicht und hier ist Leistung angesagt und sonst bist du hier weg und so, ne? Und genau wie du sagst, das ist sicherlich auch nicht immer so. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, dass man die Flexibilität und die innere Flexibilität entwickelt. Ja, okay, also erstmal bin ich sehr fein in meiner Wahrnehmung, was ich eigentlich will und was ich brauche und ob ich das hier kriege. Und wenn ich das hier nicht sehe, oder dann bin ich auch frei, mich wieder weiter zu verändern. Ne? Also weg aus diesem total festgelegten, ja, der nächste Job, und wenn es da scheiße ist, dann war alles scheiße. Sondern okay, eine gewisse Resilienz aufzubauen, damit umzugehen, dass man dann sich halt weiterentwickelt. Ne?
Auf jeden Fall. Mhm. Also Unternehmen entwickeln sich ja weiter, Teams entwickeln sich weiter, und ich habe halt das Glück, dass ich meine Rolle auch weiter verändern und entwickeln kann und soll. Und dass das auch zu meiner Persönlichkeit passt. Also das, was vorher vorgesehen war, das mache ich natürlich auch. Aber das alles andere hat sich ja einfach ergeben, weil dann klar wurde, okay, das liegt mir, das macht mir Spaß. Da können andere auf mich bauen. Einfach so eine gewisse Dynamik, die da möglich ist.
Mhm. Wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen?
Ja, also es war ja so, ich hatte ja echt viele Bewerbungen geschrieben und meiner Meinung nach waren die auch gut. Du hast mir das ja auch immer gespiegelt. Ja. Ich war halt sehr festgefahren irgendwie auf remote Stellen, weil ich gemerkt habe, ich glaube, das ist genau das, was ich möchte und was mir gut tut. Und naja, und dann, unabhängig davon, hatte tatsächlich jemand aus dem Coaching, liebe Grüße Anja, hat gemeint, ja, lass doch mal irgendwie auf eine Messe gehen. Und alleine wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und dann wollten wir auf die LearnTech gehen nach Karlsruhe. Und dann habe ich ein Ticket gebucht, und dann konnte sie aber nicht. Und dann war ich wirklich am Überlegen, okay, ich bleibe zu Hause, ich fahre auf keinen Fall alleine hin. Bin dann aber irgendwie doch hingegangen. Und du hattest auch mal gemeint, ja, das ist ja eher nicht so, dass man das so als Jobbörse nehmen kann, sondern einfach ein Gefühl dafür bekommen und so weiter. Ehrlich gesagt dachte ich mir aber, nö, ich will das schon irgendwie auch als Jobbörse nutzen. Und habe so kleine Visitenkarten gemacht. Und ich stand dann da auf dieser Messe in dieser EdTech-Halle und dachte mir, ich will nach Hause. Also mir ging es da irgendwie gar nicht gut mit. Es war so viel und ich hatte irgendwie auch wirklich nicht das Gefühl, dass ich jetzt mich da anderen so vorstellen will. So, ja, ich suche einen Job. Aber das wollte ich ja eigentlich. Mhm. Und aber ich habe auch gemerkt, EdTech, nee. Also so wirklich so ganz schulnah möchte und kann ich irgendwie gerade auch nicht sein. Und dann wollte ich eigentlich gerade gehen. Und dann hat mir jemand einen Flyer in die Hand gedrückt für eine After-Work, wie auch immer, Party. Und dann habe ich gesagt, nee, also danke, aber ich muss gleich zurück nach Gießen. Und dann kam raus, dass die Person auch in der Nähe wohnt. Und dann kamen wir einfach ins Gespräch und habe ich gesagt, hier, ich habe noch 10 Minuten Zeit, du kannst mir gern was über das Unternehmen erzählen, weil ich suche gerade einen Job. Und dann war das tatsächlich so, dass diese Person mir ermöglicht hat, dann meine Initiativbewerbung abzugeben. Und dadurch, also das ging dann wirklich Schlag auf Schlag. Also dieses Erstgespräch dann, also die haben sich dann gemeldet und dann nächstes Gespräch und so weiter. Und dann hatte ich meinen Remote-Job von, ja, irgendwie, nur weil ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Also nicht, dass ich es nicht verdient hätte, aber es war einfach so eine Fügung irgendwie. Es hat sich alles gefügt. Ja.
Ja, sehr, sehr cool. Und ich kann mich daran erinnern, wie es dann darum ging, um diese ganz konkrete Stelle. Und wir hatten dann so ein Coaching, da warst du, da hast du so sehr kalte Füße gehabt, so, oh, ob ich das kann. Scheiße, und oh, das ist eine Hausnummer zu groß für mich und so. Und ich habe gesagt, du, Marie, du hast jetzt eine steile Lernkurve und im halben Jahr denkst du, was hat mich eigentlich so aufgeregt?
Ja, ich hatte schon, also ich hatte wirklich die Angst, dass es dann so heißt, nach ein paar Wochen oder Monaten so, sorry, wir hatten ganz andere Erwartungen. Weil mir das tatsächlich schon mal so ging in meinem Job vor dem Lehramt, wobei das auf Beidseitigkeit beruhte. Also ich hatte andere Vorstellungen von dem Job oder dem Unternehmen und andersrum auch. Und ich hatte einfach Sorge, dass ich mich vielleicht zu gut verkaufe und dann die Erwartungen nicht halten kann. Das war meine Sorge. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ja, nee, geht irgendwie. Doch, aber ich hatte auch Respekt vor dem Englischen, weil ich schon auch zum großen Teil auf Englisch kommunizieren muss und ich musste das seit dem Abi nie wieder. Also wo? Weder in der Schule noch irgendwie privat, wenn auch niemand, der so privat irgendwie Serien geguckt hat und dann wusste ich, ich muss irgendwie Meetings auf Englisch halten. Da hatte ich aber tatsächlich auch nochmal Unterricht genommen, bevor ich dann angefangen habe, um mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Und jetzt merke ich, okay, alle, wie sagt man das, alle kochen mit Wasser.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau.
Wie war das von der Timeline denn mit deiner Kündigung? Hattest du da schon gekündigt oder
Ja.
musstest du das noch und hattest eine kurze Frist?
Ich hatte schon gekündigt. Ich habe im April gekündigt, ohne was Neues zu haben. Also etwas, mit dem ich niemals gerechnet hatte, als ich das Coaching angefangen hatte, weil da hatte ich ja im Dezember angefangen und da war mir klar, kündigen werde ich sowieso nicht, weil geht nicht. Und dann einen Tag später dachte ich, okay, oder ich bleibe in der Verbeamtung, mache einen anderen Job und dann, ja, oder ich gehe zumindest da und dahin, so aufs Amt, also immer so weiter hinaus und dann, ja, oder vielleicht eine befristete Tätigkeit irgendwo. Also es wurde immer offener und dann habe ich entschieden, okay, dann kündige ich jetzt auch, weil für mich war es unvorstellbar, das nächste Schuljahr dann noch mitzumachen. Also für mich war klar, das ist jetzt das Letzte und dann ist gut. Und zum Glück habe ich ja dann was gefunden und dann auch noch was, was wirklich meiner Meinung nach perfekt zu mir passt und genau meinen Vorstellungen entsprach.
Ich weiß, dass das für Kundinnen und Kunden ein riesen Umdenken erfordert, zu kündigen, ohne was zu haben. Ne? Denn die meisten wünschen sich, naja, okay, und dann habe ich ja vielleicht eine Zusage und dann kann ich kündigen und dann geht das alles so schön nahtlos. Und dieses in die Ungewissheit rein kündigen und darauf vertrauen, dass ich mit all meinen Kompetenzen und Strategien es dann schon schaffen werde, dass da was kommt. Gab es für dich da so einen Umdenkmoment, nicht den Anschlussjob haben zu müssen, sondern jetzt einfach in Anführungszeichen abzuspringen?
Ja, doch. Also am Anfang nicht, aber bei mir hat sich das ja irgendwie sehr rasant entwickelt, weil ich mich auch sehr in das Coaching gestürzt habe. Viele, viele Stunden in der Woche da, bestimmt 20 Stunden die Woche, mich damit
Boah,
auseinandergesetzt habe.
nicht schlecht.
Das ging aber auch nur durch meine
Fulltime-Job.
Tätigkeit und wie ich die strukturieren konnte und so weiter. Und dann hat sich das mit der, also irgendwie jeden Tag so, hatte ich eine andere Idee, wie es weitergehen soll. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, Man muss noch nicht so einen krassen Plan haben. Also ich hatte, glaube ich, schon einen ganz konkreten Plan. Aber ich habe irgendwann hat so Klick gemacht. Ich glaube, so dann irgendwann im Frühjahr. Und dann dachte ich, okay, und zur Not mache ich halt vorübergehend das und das. Keine Ahnung. Irgendwas hätte ich bestimmt gefunden. Und aber irgendwie habe ich darauf vertraut, dass ich auch einen Job finde, in dem ich erstmal bleiben möchte. Also ich hatte irgendwie so eine Art Urvertrauen. Oder vielleicht auch eher durch das, was ich so erarbeitet habe und gemerkt habe, okay, ich bringe die Stärken mit. Und ich hatte zwar super viele Bewerbungen geschrieben, aber ich hatte auch echt viele, viele Gespräche mit super Feedback, wo es dann an Sachen hing, die ich gar nicht beeinflussen konnte. Also, wo ich dann gemerkt habe, ich muss, glaube ich, einfach weitermachen und dann klappt das schon. Aber dieses Durchhalten war schon anstrengend. Ja.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube, du warst auch mal im Coaching und da ging es darum, ja, mache ich irgendwas falsch? Und ich habe gesagt, Marie, du machst alles richtig, bleib einfach dran. Do more
Ja.
of what you're doing. Genau. Was hat im Rückblick diese Zusammenarbeit mit uns für dich erwirkt?
Ja, sehr viel, ehrlich gesagt. Also ich hatte es ja am Anfang schon angedeutet oder ausgeführt, dass ich mein Selbstbild hat sich verändert. Und allein auch so, man macht ja dann auch mal so kleine Tests oder so, auch wenn man das nicht sich komplett darauf verlassen sollte, aber irgendwie auch so, welche Stärken habe ich? Also sowas war, glaube ich, auch eingebaut. Und dann habe ich so gemerkt, krass, ich bin einfach richtig gut in Mathe und in so analytischem Denken. Und mir wurde ja immer gespiegelt, so, ja, du bist ja gut in Sprachen, aber Mathe ja. Und war ich auch nie, aber mittlerweile merke ich eigentlich, mag ich das voll gerne und ich kann das auch gut. Und so logisches Denken, analytisches Denken, so voll mein Ding. Und ich glaube, ohne das Coaching wäre ich da gar nicht drauf gekommen. Also ich hatte immer so ein Bild von mir, was ich bin und was ich nicht bin. Und das ist jetzt sehr aufgebrochen. Und was mir auch sehr im Kopf blieb, war dieses, es gab so eine Grafik mit irgendeinem Einhorn, glaube ich, dass man so aus seiner
Ja, das
Angstzone raus.
Komfortzone, das ist das Entwicklung, Lernzonenmodell nach Tom Senninger, genau.
Ja, also dass man
Genau.
quasi aus seiner Angstzone ja auch rauskommen muss und ist dann diese Lernzone und so weiter. Und ich hatte mir dann so ein Vision Board gemacht, das hängt auch immer noch an der Tür und da ist auch so ein Einhorn drauf. Und irgendwie manchmal denke ich noch daran, dass man halt auch manchmal einfach aus dieser Zone rauskommen muss, weil man sonst nicht weiterkommt. Und ja, ich bin selbstbewusster geworden, dadurch, dass ich gemerkt habe, was ich kann und dass ich mehr kann, als ich dachte. Und habe auch dadurch tatsächlich gelernt, auch Grenzen zu setzen, auch privat. Also nicht alles mit mir machen zu lassen.
Kannst du uns abschließend noch einmal so mit durch deinen Arbeitstag nehmen? Also du hast gesagt, du bist jetzt remote tätig. Wie sieht das denn so aus? Also wann klingelt der Wecker? Wann hat man das erste, hat man ein Meeting oder macht man die ganze Zeit eher so seinen Kram alleine? Oder wie sieht so ein typischer Tag aus?
Also, obwohl ich eigentlich flexibel bin, sowas denn, was die genaue Uhrzeit morgens angeht, bin ich dann da doch irgendwie immer sehr festgefahren. Also ich kann dir wirklich auf die Minute genau sagen, was ich wann mache. Aber also der Wecker klingelt so um 6:30 und dann nehme ich mir aber auch Zeit für Frühstücken und gehe mit den Hunden raus und dann fange ich so gegen 8 an, kurz nach 8. Ja, und schaue einfach in die Aufgaben vom Tag und plane so ein bisschen meinen Tag. Mit den Meetings ist unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie ständig irgendwelche Meetings hat, die eigentlich sinnlos sind. Also gar nicht zum Glück. Da bin ich sehr glücklich drüber. Sondern es ist alles sehr effizient und es kommt immer auf den Tag an. Manchmal habe ich wirklich eins nach dem anderen, manchmal irgendwie wenige bis keine. Aber ja, es ist eine gute Mischung aus selbst an Sachen arbeiten, mit anderen in Kontakt sein und mit denen mich austauschen oder brainstormen oder eben koordinative Tätigkeiten, wo ich dann natürlich auch mit anderen agiere. Also irgendwie eine bunte Mischung. Und ja, was Pausen angeht, bin ich ja dann auch relativ flexibel, wenn da gerade kein Termin ist, gehe dann meistens auch noch mal eine große Runde raus. Und ja, allein die Gewissheit, dass ich da flexibel bin in einem gewissen Maße, auch wenn ich es gar nicht so mache, weil ich ja, wie gesagt, dann doch irgendwie immer um 8 hier sitze, damit ich dann auch früher schon fertig bin, als wenn ich um 10 anfange. Allein diese Gewissheit, ja, die ist irgendwie wohltuend. Ich wüsste, ich mache mir nicht so einen Druck. Ich weiß, wenn ich jetzt nicht einschlafe, dann könnte ich theoretisch am nächsten Tag länger schlafen und muss nicht um 5 wieder aufstehen, weil ich dann bald im Auto sitzen muss, sondern ja, bin da irgendwie flexibel und das ist genau das Richtige. Ja.
Cool. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, der hat gemerkt, am Anfang hat Marie noch gesagt, ja, nach der Arbeit, wenn ich so von der Schule nach Hause kam, da konnte ich maximal noch mit dem Hund raus. Und jetzt hast du gerade gesagt, und morgens gehe ich mit den Hunden raus. Es gab eine wundersame Vermehrung.
Ja.
Okay, aha.
Ja, also ich habe tatsächlich, ich mache jetzt sehr viel Werbung. Ich habe in eurem Coaching auch gemerkt, dass ich gerne nebenbei ja irgendwie eigentlich was für den Tierschutz tun möchte und da, also irgendwas, was mich noch nebenbei so erfüllt. Hat dann semi geklappt. Also wir haben dann eine Pflegehündin aufgenommen, haben dann recht schnell gemerkt, dass das mit unserem ersten Hund klappt, aber dass der absolut nicht dafür geeignet ist, dass da ständig ein neuer Hund kommt. Aber das war auch schon vorher einigermaßen klar. Und bei ihr hat einfach alles gepasst und dann haben wir sie behalten. Jetzt haben wir 2 Hunde. Ich würde nicht ausschließen, dass ich doch noch mal was für den Tierschutz mache, aber im Kleinen haben wir jetzt was getan, indem wir diese zweite Hündin aus dem Tierschutz aufgenommen haben.
Oh, schön.
Genau, und das war mir vorher ja auch nicht möglich. Ich hatte immer so die Vision, zweiten Hund, aber dachte, ah, ich weiß ja nie, wie mein Stundenplan ist. Wenn ich im nächsten Leben einfach einen Job habe, wo ich zu Hause arbeiten kann, dann mache ich es dann. Und jetzt ist
Womöglich noch
es.
in der IT, Marie, ne? Im
Ja,
Homeoffice.
das war sehr despektierlich ausgedrückt. Das, ja, und dann auch noch im Homeoffice. Und ich
Und
dachte,
dann noch
ja,
einen zweiten
genau.
Hund, ist klar.
Ja, genau. Ja, und jetzt
Okay.
ist es so gekommen und ja.
Stark. Schön. Okay, Marie, ich frage am Abschluss gerne, wenn du vielleicht heute noch mal in die Situation kämst, dich mit einer Lehrkraft zu unterhalten, die beruflich auf der Suche ist, die nicht so richtig weiß und irgendwie Krise und ach, was verändern, aber puh, also raus auf keinen Fall, ne? Zwinki-zwonki, aber ja, und die ganze Zeit, also ich habe überhaupt keine Zeit und wo soll ich anfangen und überhaupt und was würdest du dieser Lehrkraft entgegnen?
Ja, also auf jeden Fall ist es nicht sinnvoll, irgendwelche Berufsalternativen zu googeln, würde ich sagen, oder nur sich nur darauf zu verlassen, weil das ist nicht zielführend. Das ist kein Fundament, auf Grundlage dessen man eine Entscheidung treffen kann, sondern man muss woanders ansetzen. Man muss irgendwie ja an sich arbeiten und gucken, was möchte ich denn, was ist denn die aktuelle Situation, was könnte ich denn ändern? Also irgendwie einfach woanders ansetzen als am Ende, weil das führt meiner Meinung nach zu nichts oder vermutlich in den seltensten Fällen. Genau, einfach mit den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen und vielleicht auch mal so eine Analyse machen, was man denn braucht. Weil mir persönlich zum Beispiel war immer dieses Geld, was ich bekommen habe durch meinen Beamtenjob, so wichtig. Und das Geld ist auch wichtig, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich persönlich brauche das gar nicht und vor allem nicht, wenn das dann über die Gesundheit geht und man kann auch anders glücklich werden. Und ja.
Gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Ganz lieben Dank, Marie, dass du uns diese Einblicke gewährt hast in einen Job, der vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern erstmal noch so ganz fremd vorkam, aber wo jetzt auch das Geheimnis gelüftet ist darüber, was du als Moment, als Product Owner Digital Client Solutions heute so
Richtig,
machst,
ja.
was gar nicht so weit weg ist, also schon, aber inhaltlich doch noch Überschneidungen hat mit dem, was du als Lehrkraft getan hast. Ja, und ich danke dir, dass du uns dahin mitgenommen hast und dass du uns allen die Gelegenheit gegeben hast, deinen Weg so zu hören,
Sehr
nachzuvollziehen.
gerne. Danke auch.
Okay. Gut, dann sage ich an dieser Stelle einen schönen Tag noch. Du hast heute wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit vor dir, ne?
Ja, das habe
Genau.
ich.
Ja, wir sind jetzt gerade vormittags, ne? Also so für alle. Genau. Und aufgrund deiner flexiblen Arbeitszeitgestaltung war das natürlich jetzt gar kein Problem, sich vormittags zu unterhalten.
Richtig.
Cool. Okay, dann geht's heute noch mit dem Hund oder mit den Hunden raus. Ich war auch schon mit dem Hund raus. Und dann wünsche ich dir weiterhin einen erfolgreichen Weg. Mach's
Dankeschön.
gut.
Vielen
Danke
Dank.
dir. Tschüss.
Tschüss.